herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst-Podcast der Evangelischen Kirchschoner Gemeinde Motzhausen. Sie sind herzlich eingeladen, unsere Gottesdienste sonntags ab 10 Uhr zu besuchen. Natürlich können Sie auch über unsere Webseite unter der Adresse www.kirchschonergemeinde-motzhausen.de Näheres über unsere Gemeinde erfahren. Wir hoffen, dass Sie aus dem folgenden Gottesdienst Anregungen für die vor Ihnen liegende Woche mitnehmen können.
Neuanfang. Jetzt ist der Neue da, jetzt steht er da vorne, jetzt predigt er. Und vielleicht wird sich der ein oder andere fragen, na, wie wird das mit dem? Kann der überhaupt predigen? Spricht mich das an? Ist das, was der Heiko sagt, tiefgehend? Oder ist er vielleicht eher so oberflächlich? Ist er evangelistisch? Das will ich. Oder der andere sagt, ist er seelsorgerlich? Der andere sagt, also ich möchte herausgefordert werden bei einer Predigt. Und andere wiederum freuen sich, wenn sie einfach was Gutes hören. Was bringt also der Neue? Müssen wir Angst haben, Liebgewonnenes zu verlieren? Und viele Fragen sind an so einem Anfang da, bei so einem Neuanfang. Und wir als Gemeinde stehen jetzt an einem Neuanfang und erleben ihn vielleicht tatsächlich als herausfordernd. Es ist wieder ein Risiko, sich jemandem neu zu öffnen. Vielleicht kann man ja enttäuscht werden. Manchmal hat man auch Angst vor Neuem. Man hat Angst davor, was jetzt kommt. Vielleicht erleben wir eine große Unsicherheit. Vielleicht sind wir mittlerweile auch ein bisschen am Ende von viel Unsicherheit. Ist das wirklich der Weg? Ist das wirklich der Richtige? Und viele Fragen. Und diese Dinge, die dürfen wir Gott nennen. Die dürfen wir ihm sagen. Denn ein Neuanfang ist immer etwas Besonderes. Und Neuanfänge kennen wir doch auch aus unserem privaten Umfeld. Jeder von euch hat sicher schon Neuanfänge erlebt. Manche mussten schon mal die Arbeitsstelle wechseln. Liebgewordene Arbeitskollegen, die sind nicht mehr da. Man muss Neues lernen, sich an neue Dinge anpassen, vielleicht neue Zeiten und vieles mehr. Viele von unseren Kindern, das ist ein Geschenk, wenn wir die hier vorne stehen haben, viele von den Kindern, die haben Neuanfang gemacht. Die neue Schule, Erstklässler dabei, Schulwechsel, einige. Auch die mussten einen Neuanfang machen. Und ich glaube, so wie sie gewirkt haben, scheint es nicht so schlimm gewesen zu sein. Andere haben mal geheiratet, mal Kinder bekommen. Andere haben mal ihre Kinder schon in die Welt entlassen müssen, weil die schon, wie sagt man, Flügge geworden sind. Andere haben mal den Wohnort gewechselt. Also ihr kennt das Thema Neuanfang. Jeder kennt die Situation und jeder kennt dieses Risiko, jeder kennt die Unsicherheit, die Freude oder Vorfreude, die Skepsis, die Hoffnung, dass irgendetwas besser wird, vielleicht anders wird. Und es gibt Menschen in der Bibel, die haben auch schon Neuanfänge erlebt. Da haben wir viele Beispiele und ich habe überlegt, wen können wir da nehmen und habe gedacht, ja, wir sind ja jetzt als Gemeinde eine Gruppe. Und als Gemeinde haben wir einen Neuanfang. Und dann ist mir ein Text eingefallen, wo es eben auch eine Gruppe gab, die einen Neuanfang wollten. Das ist Lukas 17, 11 bis 19. Und ich lese uns den Text aus der Luther. Und es begab sich, als er nach Jerusalem wanderte, dass er durch Samaria und Galiläa hinzog. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm 10 Aussätzige Männer, die standen von Ferne. Und erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin, zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, da werden sie rein. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte um und pries Gott mit lauter Stimme. Und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach, sind nicht die 10 rein geworden? Wo sind denn die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Und er sprach zu ihm, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Ich finde das einen ganz spannenden Text. Da leben 10 Menschen im Grenzgebiet zwischen Samaria und Galiläa. Und aus diesem Grund waren auch da Menschen beisammen unterschiedlicher Herkunft, Samariter und Galiläer. Und warum war das eben so was Besonderes? Warum war das ein Problem? Zu den Zeiten der Besatzung des Feindes in Israel haben sich die Samariter damals mit den Besatzern eingelassen. Sie haben sich mit einem fremden Volk vermischt und das war damals nach den damaligen Gesetzen nicht in Ordnung. Das wollten Gott und das wollten die Juden nicht und aus diesem Grund ist da eine Lücke entstanden zwischen den Samaritern und den Menschen aus Galiläa, aus Israel. Und nachdem dann die Israeliten aus der Gefangenschaft, aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekommen sind, dann haben sie nicht mal mehr am Tempel mitbauen lassen oder an der Tempelmauer. Und der Graben zwischen beiden Völkern, der wurde immer tiefer. Und dann entstand bei den Samaritern auch noch ihre eigene Religion. Die haben zwar auch die Bücher Mose als Grundlage gehabt, aber sie haben sich einen anderen Berg ausgesucht, einen heiligen Berg, den Gerizim. Und sie haben dort angefangen, Gott zu beten, zu loben und nicht mehr in Jerusalem. Aber jetzt sind da Menschen zusammen, die sind alle krank. Und wie sagt man so schön, geteiltes Leid ist halbes Leid. Jetzt haben sie angefangen, sich zu finden und haben gemerkt, dass sie etwas haben, was größer ist als alle Streitigkeiten. Etwas, was die rassischen, die religiösen, die gesellschaftlichen und nationalen Schranken überwinden kann. Sie waren alle krank. Sie hatten alle Aussatz. Aussatz war im eigentlichen Sinne damals die Leprakrankheit. Die kann heute geheilt werden. Auch weitere Hautkrankheiten zählten damals zu dem Begriff Aussatz. Aber keine Krankheit war so schlimm wie Lepra. Wurde sie festgestellt, konnte man sich auf ein langwieriges Siechtum einstellen. Und letzten Endes ist der Tod das Ende gewesen. Und außerdem wurden die Menschen damals vom Leben abgeschnitten. Sie mussten außerhalb der Gemeinschaft leben und durften sich der Stadt oder den Menschen in der Stadt nicht wirklich nähern. Sie durften keinen Kontakt mehr zu Gesunden haben. Sie konnten nicht zu ihren Familien. Sie konnten auch nicht mehr in die Gemeinschaft unter Christen oder unter Juden gehen, in den Gottesdienst, unter sonst irgendwelchen Menschen. Sie waren körperlich und seelisch getrennt. Und hinzu kam, dass die Krankheit damals ein besonderes Zeichen von Sünde im Leben war. Und so wollte man mit diesen Menschen nichts zu tun haben. Und wenn dir ein Aussätziger begegnet hat, dann mussten die anderen, die Aussätzigen, schon weitem rufen, unrein, unrein, damit ja kein Zusammenkommen möglich ist. Und das erinnert mich an einen Film, vielleicht kennen den manche von euch, Ben Hur. Das ist ja, Ältere, die nicken, die Jüngeren, die müssen wir dann mal gucken, den Film. Das ist ein spannender Film und da werden auch diese Aussätzigen deutlich dargestellt. Aussätzige, die in den Höhlen lebten und abgeschirmt waren von der Außenwelt. Und Aussatz war damals wirklich eine der gefürchtetsten Krankheiten, weil sie eben zum sicheren Tod führten. Und wie man in der Bibel oder wie man mit dieser Krankheit umgehen soll, das steht eben auch schon in der Bibel. Da heißt es im dritten Buch Mose, Kapitel 13, und der Herr redete mit Mose und Aaron und sprach, wenn bei einem Menschen an seiner Haut eine Erhöhung oder ein Ausschlag oder ein weißer Fleck entsteht und zu einer aussätzigen Stelle an der Haut wird, soll man ihn zum Priester Aaron führen oder zu einem unter seinen Söhnen, den Priestern. Und wenn der Priester die Stelle an der Haut sieht, dass die Haare dort weiß geworden sind und die Stelle tiefer ist als die übrige Haut, so ist es eine aussätzige Stelle. Wenn der Priester das an ihm sieht, soll er ihn unrein sprechen. Also die Isolierung war letztlich von Gott angeordnet, um die gesunden Menschen zu schützen. Nur diejenigen, die geheilt wurden, die durften sich aus der Isolation begeben und hatten die Hoffnung auf Wiederherstellung ihres Lebens. Sie mussten zum Priester gehen und der ermöglichte ihnen die Wiederaufnahme in die Gesellschaft. Allerdings kam das eben nur sehr selten vor. Und als die Aussätzigen hörten, dass Jesus in der Nähe ist, da haben sie sich allen Mut zusammengenommen. Sie wollten eben einen Neuanfang. Sie wollten nicht mehr so leben und haben gesagt, wir gehen hin. Wir wollen nicht mehr die Isolation. Wir wollen keine Angst mehr haben. Wir wollen wieder leben. Und deshalb wagen sie das einzig Richtige, wenn es um das Thema Neuanfang geht. Sie sind in die Nähe des Ortes gegangen, an dem sich Jesus aufhielt. Und aus sicherer Entfernung riefen die Aussätzigen, Herr, erbarme dich unser. Und dieses Herr, das war damals ein Hoheitstitel. Das war nicht einfach nur Herr Meier, Herr Bernshausen, Herr Hamasi, Diefenbach und wie sie alle heißen. Das war ein Hoheitstitel, der dem kommenden Messias galt. Sie haben Jesu diese Worte zugerufen und sie verkündigten in dem, dass sie diese Worte nutzten, dass sie an Jesus und seine Macht glaubten. Sie wussten vielleicht gar nicht viel von Jesus, aber sie haben gehofft und erwartet, dass sie in ihrem Leben ein göttliches Eingreifen erleben werden. Sie erwarteten ganz einfach einen Neuanfang. Ihre Sehnsucht nach Heilung wird hier sehr deutlich. Sie möchten wieder gesund werden, in die Gesellschaft aufgenommen werden. Sie möchten wieder das Leben mit ihren Verwandten teilen, sie in den Gottesdienst gehen, Freunde, Verwandte umarmen und keine Angst haben, dass sie mit ihrer Krankheit andere anstecken. Denn diese Angst hatten sie ja auch. Und diesen Wunsch vernahm Jesus. Er sprach zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priester. Was haben da wohl die Aussätzigen gedacht? Die kommen mit dem Wunsch zu Jesus, dass Jesus sie endlich heilt. Und Jesus sagt, geht ihr mal hin und zeigt euch den Priester. Vielleicht können die dann denken, Herr, warum verspottest du denn uns? Wir haben doch immer noch Aussatz. Wir sind immer noch unrein. Warum sollen wir jetzt zum Priester plötzlich gehen? Zumindest jetzt noch nicht. Aber das sagten sie nicht. Diese Männer, die haben anders reagiert. Sie glaubten den Worten von Jesus und sie gingen los. Sie wagten Schritt für Schritt hin zum Priester. Und am Anfang tatsächlich ist es immer noch voller Aussatz, sieht man ja an den Gliedmaßen. Und sie machen Schritte und das erinnert mich an das, was du Anita gesagt hast. Die mussten erst mal ein paar Mal um Babylon rum, bis dann irgendwann die Mauern gefallen sind. Und die mussten Schritte gehen und haben gemerkt, es wird ja besser. Und sind weitergegangen und haben irgendwann gemerkt, ja, wir sind rein. Sie mussten Schritte gehen, damit sie erleben, dass Jesus tatsächlich das wahrmacht, was er so angekündigt hat. Schritte im Glauben gehen, gegen allen Augenschein, gegen all die Vernunft, die dagegen spricht, wagen sie diesen Glaubensschritt. Und das ist ein Stück weit auch das, was für mich christlich Glauben heißt. Ohne etwas von Heilung oder irgendwelchen Anzeichen zu sehen. Eben nicht so schnell aufgeben, gib nicht auf. Schritte im Glauben wagen, auch wenn du nicht siehst, wohin dein Weg gehen wird. Und im Vertrauen vorwärts, auch wenn du vielleicht immer noch ängstlich und unsicher bist. In Johannes 20, 29 heißt es, doch Jesus sagte zu einem seiner Jünger, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Wie glücklich können erst die sein, die nicht sehen und dennoch glauben. Das heißt, wir dürfen tatsächlich glauben, auch wenn wir ihn nicht sehen. Wir dürfen unser Leben auf ihn setzen. Wir dürfen Neuanfänge mit ihm wagen. Und die Aussätzigen, die haben es gewagt und sind auf dem Weg zum Priester tatsächlich rein geworden. Ja, Jesus hat sie so geheilt. Und wenn sie nicht gegangen wären, wenn sie gesagt hätten, also wir sind immer noch unrein, dann gehen wir wieder heim, dann wären sie vielleicht nie geheilt worden. Wenn sie nicht geglaubt und vertraut hätten auf Jesus, wären sie immer noch in der gleichen Situation wie vorher. 10 Menschen wagen hier einen Neuanfang. Und bei einem wird der Neuanfang tatsächlich ein Anfang, der auch das Leben in die richtige Richtung bringt. Denn unsere Geschichte, die geht letztlich mit einer Person weiter. Tatsächlich, sie nimmt den Verlauf mit einer Person nur noch. Einer von 10 bemerkt, dass er geheilt wurde. Also wahrscheinlich haben sie es alle gemerkt, dass sie geheilt wurden, aber einer hat das gemerkt und hat gesagt, das ist nicht normal, ich muss zurück, ich muss umdrehen, ich möchte mich bei Jesus bedanken. Und die Aussätzigen waren in einer ausweglosen Situation und sie hatten nur diese eine außergewöhnliche Möglichkeit. Aber das hat gereicht. Und deshalb hat der eine gesagt, ich will zurück, ich will mich bei meinem Heiland, der mich heil gemacht hat am Leib, ich will mich bei meinem Heiland bedanken. Und die anderen 9, die sind weitergegangen. Sie hielten sich an die frommen und richtigen Gesetze der Juden, gar keine Frage. Aber sie hatten es nicht nötig, sich bei ihrem Heiland zu bedanken. Sie verharrten immer noch in einer gewissen landläufigen Normalfrömmigkeit. Sie taten das, was man halt so macht. Aber einer entschied sich und pries Gott mit lauter Stimme. Er hat weggeschaut von sich und er lobte Gott. Und als er dann Jesus gefunden hat, warf er sich vor ihm nieder und verkündigte durch diese Geste noch einmal, dass Jesus der Herr ist. Denn man hat sich nicht vor jedem x-beliebigen Menschen hingeworfen. Man hat sich nicht vor jedem einfach in den Dreck in Israel geworfen, staubig, schmutzig. Aber er tat das. Denn dieses Niederwerfen war ein Ausdruck dessen, was man macht vor hochstehenden Persönlichkeiten. Und der eine macht es vor Jesus und sagt ihm, du bist der, der mich gerettet hat. Er ging zurück zum Geber und er hat festgestellt, dass der Geber wichtiger war als die eigentliche Gabe. Und dann heißt es fast einem Nebensatz, dieser war ein Samariter. Das ist besonders interessant. Von ihm hätte man es wahrscheinlich am wenigsten vermutet. Aber gerade dieser Mann entschied sich umzukehren und Jesus erneut aufzusuchen. Das war nichts Selbstverständliches. Das war bei ihm eine tiefste Herzensentscheidung. Sein Ausdruck war Dank seiner inneren Einstellung. Und Dank ist also etwas, damals wie heute, eine Ausdruck großer Zuwendung und Hilfe des einen, nämlich von Jesus Christus. Wie oft erlebe ich, dass ich Gott um etwas bitte und wenn es eintrifft, vergisst man manchmal das Danken, wobei das eigentlich unmöglich ist. Jesus hat mir schon so oft Ängste genommen. Er hat mir Menschen an die Seite gestellt, die mir geholfen haben, die für mich und mit mir gebetet haben. Er hat mich getröstet, er hat mir schon Kraft gegeben in schwierigen Situationen. Er war mein Beistand, in Zeiten der Not war er da. Und Neuanfänge hat er immer begleitet. Und so ähnlich erlebte es auch ein Mann in einem Altenheim. Dieser Mann war stets zufrieden. Da heißt es, bei ihm kam der Dank immer als Antwort. Und er lebte mit Jesus. Und eines Tages kam ein Arzt zu ihm und fragte ihn, warum sind Sie denn immer so zufrieden? Und da sagte dieser Mann, morgens und abends nehme ich 2 Pillen. Einmal eine Pille der Zufriedenheit und einmal der Dankbarkeit. Diese Pillen haben ihre Wirkung noch nie verfehlt. Ja, dieser Mann war dankbar. Und diese Dankbarkeit wirkte sich aus. Und die 9 Aussätzigen und wir Menschen heute sind oft viel zu schnell im Bitten und viel zu langsam im Danken. Und da denke ich an viele Gebetszeiten, die man macht. Da sagt man manchmal, wir machen jetzt eine Dankrunde und viele haben dann doch immer das Bitten auf den Lippen. Das ist nicht schlimm, damit kann Gott umgehen. Aber das zeigt eben auch etwas von unserem Leben, von unserer Einstellung. Wie ist das mit unserer Dankbarkeit? Überlegt euch doch mal kurz 5 Bitten in eurem Leben, wo du sagen willst, Gott, bitte hilf mir das. Da fallen uns doch sicher die ein oder anderen Bitten ein. Und wenn wir aber diese gleiche Frage stellen, sag doch jetzt mal 5 Dinge, wofür du dankbar bist, dann werden wir es manchmal schon schwieriger. Und wie kann ein Leben in Dankbarkeit aussehen? Wenn wir über das Thema nachdenken, dann kommt mir immer wieder ein Satz ins Gedächtnis, wenn man über das Thema nachdenkt. Gerade auch, wenn man Kinder hat und die was bekommen, dann heißt es so oft, wie sagt man? Und oft ist dann der Dank eine Antwort auf ein Geschenk. Und so ist es doch auch bei uns. Machen wir uns doch einfach mal bewusst, was Gott alles in unser Leben hineingelegt hat, was er uns alles geschenkt hat. Und da fallen einem bestimmt einige Sachen ein. Und wenn ich an den Einführungsgottesdienst denke, an die Predigt von Wieland Müller, dann müssten wir jetzt eigentlich Profis da drinnen sein. Ich weiß noch, er hat uns eine Aufgabe gegeben. Kann sich noch jemand erinnern, was das für eine Aufgabe war? Ja, genau. Jeden Tag. Und nicht die gleichen nochmal. Ja, hat das jemand denn gemacht? Ich habe es mir aufgeschrieben, aber im Alltag ist das manchmal schwierig. Aber ist tatsächlich so. Danken ist etwas, da sind wir manchmal gar nicht so schnell, aber im Bitten eben doch. Und dann habe ich mir jetzt im Zuge der Vorbereitung überlegt, ich habe eine wundervolle Frau, 2 prächtig lebhafte Kinder, ich Ich bin einigermaßen gesund. Ich habe eine Arbeit, die mir Freude macht. Ich weiß, dass Gott mich in diesem Beruf haben möchte. Ich habe Freunde, die mit mir das Leben teilen. Ich habe ein Dach über dem Kopf. Ich habe ein Auto. Ich weiß um Menschen, die mich lieben, so wie ich bin und vieles mehr. Wir haben so viel Grund, Danke zu sagen. Danke, wo Gott uns einfach reich beschenkt hat. Seid dankbar und verhindert dadurch, dass auch dadurch der Glaube im Leben normal und alltäglich wird. Wenn jemand immer wieder Geschenke bringt, dann wird der Dank manchmal normal und kommt vielleicht nicht mehr aus dem Herzen. Und das gilt es dagegen anzugehen. Ich denke da immer wieder an meine Kindheit. Unsere Oma und Opa, die kamen immer wieder zu Besuch und wir wussten schon als Knirpse, da gibt's Tafelschocki. Wir hatten sowas nicht oft bei uns zu Hause, aber wenn Oma und Opa kommen, da gab's die Tafelschocki. Man rennt zur Oma, nimmt die Tafelschocki, rennt wieder weg, ruft noch ein eingeübtes Danke hinterher und war weg und hat die Schokolade genossen. Aber das war oft eben nur ein eingeübtes Danke. Und deswegen lädt uns Gott ein, auch wenn etwas alltäglich ist, sich darüber Gedanken zu machen und dann eben auch dafür Danke zu sagen. Und vielleicht sagt jetzt der ein oder andere, also Heiko, du kannst gut reden da vorne. Wenn du um meine Situation wüsstest, dann würdest du das vielleicht nicht so sagen. Und das stimmt. Ich kenne eure Situation nicht. Aber im Leben habe ich auch schon Tiefen durchgemacht. Wir haben trotzdem und habe trotzdem erlebt, dass man auch dann ins Loben und ins Danken kommen kann. Situationen, wo man eigentlich gar keine Kraft mehr hatte, dankbar zu sein und dennoch zu sagen, ich versuche es trotzdem. Dankbarkeit ein Stück weit auch als ein Gehorsamsschritt. Und dann schafft man das vieles, oft schafft man oft auch Dinge, schlimme Dinge im Leben zu ertragen und sogar manchmal zu akzeptieren. Und ich möchte euch Mut machen, gerade in schweren Situationen oder in einem Neuanfang, Gott zu loben, ihm Danke zu versagen für das, was war, für das, was ist, auch für das, was kommen wird. Und dann hoffe ich, dass wir gemeinsam dahin kommen, dass wir Gott loben und preisen. Und dann in einem letzten Abschnitt erleben wir die Reaktion von Jesus. Hier stellt er mehrere, ja eigentlich fast rhetorische Fragen, die einer Überlegung gleichen. Jesus fragt sich, habe ich nicht 10 Männer geheilt? Wo sind die anderen 9? Weshalb kommt als einziger dieser Fremde zurück, um sich bei Gott zu bedanken? Und die eigentliche Antwort auf die Aktion des Samariters gibt Jesus dann letztlich erst im letzten Vers. Und dieses Nachdenken schärft aber unseren Blick für den Unterschied zwischen dem Verhalten des Fremden und der Angehörigen des eigenen Volkes, der Juden. Vermutlich drückt diese Frage, diese rhetorischen Fragen auch die Enttäuschung von Jesus aus. Die Enttäuschung darüber, dass sein Volk ihn nicht erkannten. Hier wird auch ein Stück die menschliche Seite von Jesus deutlich. Traurigkeit darüber, dass Menschen so leben und handeln. Wie ist das mit dem Alten Testament, mit dem angekündigten Heiland? Das wird deutlich, wenn wir eben hier auf die Anrede schauen, auf das Niederwerfen schauen. Jesus gibt sich hier zu erkennen und die Menschen oder ein Mensch erkennt in Jesus den Messias und er erwartet dann letztlich auch von ihm die Befreiung dessen von seinem Aussatz und das hat Jesus letztlich in einem Text bewiesen. Darauf hofften nämlich die alten Menschen aus dem Alten Testament, dass Jesus Krankheiten wie Lepra, wie Aussatz heilen wird. Dann erleben wir im letzten Vers die eigentliche Antwort auf den Neubeginn. Da sagt Jesus zu ihm, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen, dein Glaube hat dich gerettet. Und hier wird der Umgang von Jesus mit Randgruppen deutlich. Für Jesus spielt es keine Rolle, ob er es hier mit einem Ausländer zu tun hat. Jesus schaut das Herz an und er weiß um das Herz des Samariters. Und dieses Herz war erfüllt von Vertrauen, von Glauben und von Dank. Und dieser Dank war dann eben der Anfang des neuen Lebens. Nicht nur geheilt vom Aussatz, sondern wirklich ein Anfang, der auch das ganze Leben betrifft. Ein Anfang, der das Herz betroffen hat. Und in dieser Geschichte waren es Aussätzige. Aber denken wir an andere Geschichten in der Bibel. Neuanfänge, Zöllner, Samariter, Prostituierte, Kranke, Ausgestoßene, Bettler, Besessene und viele weitere. Die haben einen Anfang mit Jesus gewagt. Und Jesus sieht das Herz an und nicht das, was außen ist. Und damals war es der aussätzige Samariter, der Jesus kennengelernt hat. Und wieso, wie damals der Aussatz in den sicheren Tod geführt hat, so führt auch die Sünde heute noch in den sicheren Tod. Gesund geworden, das sind sie alle, aber gerettet ist vermutlich nur der eine, zumindest in dieser Situation. Und heute ist das ähnlich. Jesus, er ist für unsere Sünden, für meine Fehler, für meine Schuld ans Kreuz gegangen. Diese gerade erwähnten Dinge sind die Eigenschaften, die mich von Jesus trennen. Und diese hat er an sich genommen am Kreuz auf Golgatha. Und wenn wir Jesus nicht kennen, dann lädt uns Jesus ein, diesen Neuanfang zu wagen. Er lädt uns ein, Schritte mit ihm zu gehen. Und dann erlebst du den Neuanfang mit ihm. Und wenn wir gemeinsam nachher das Abendmahl einnehmen, dann ist das immer auch die Möglichkeit, sich daran zu erinnern, was Jesus getan hat für uns. Er hat diesen Menschen, ist diesen Menschen begegnet und der eine hat sein Herz ihm zugewandt und hat erlebt, dass die Heilung nicht alles war, sondern nur ein Teil von der gesamten Heilung. Jesus wurde für ihn zum Heiland. Er brachte ihm körperliches Heil, aber vielmehr, er wurde für ihn zum Retter und Erlöser. Und diese Einladung steht bis heute. Und nur so wurde der Neuanfang für den Samariter ein wirklicher Neuanfang, denn er hat ihn mit Jesus getan. Und so ist auch für uns der Neuanfang manchmal herausfordernd und wichtig, aber wir dürfen uns ebenfalls auf Jesus besinnen, wir dürfen ihm vertrauen und auch deswegen gemeinsam Wege vorwärts gehen. Wir als Gemeinde, aber auch jeder für sich persönlich. Amen.